Also mein Beitrag ist angekündigt unter dem Titel Erschließung eines Textkorpus für Forschung und Lehre am Beispiel der Salzburger Meidertradition oder wie soll und kann mittelhochdeutsche Lyrik heute ediert werden. Und bei dem Titel ist auch geblieben. Das Edieren von Texten ist zumeist, wie wir alle wissen, ein entsagungsvolles Geschäft. Zumal, wenn es sich um ein umfangreiches Textkorpus handelt, wenn es darüber hinaus mehrere Fassungen oder mehrere Überlieferungsträger eines Werkes gibt und wenn diese sich untereinander auch noch unterscheiden. Dies alles gilt für die Neidhardt-Überlieferung, die anzeigt, dass es sich hier offenbar nicht nur um einen der erfolgreichsten deutschsprachigen Liedermacher des hohen Mittelalters handelt, nur noch die geistlichen Lieder des Mönchs von Salzburg sind mit 100 Handschriften Dichter überliefert, sondern auch um einen der folgenreichsten oder vielleicht den folgenreichsten, wie spätere Zitierungen und Erwähnungen, Umwandlungen und Abbildungen zeigen. Bis vor kurzem war die gesamte Neidhardt-Überlieferung nicht im Zusammenhang und nicht nach einer konsistenten Konzeption veröffentlicht, und dies geschah erst durch unsere vor wenigen Monaten erschienenen Salzburger Neidhardt-Edition, bezeichnet als SNE. Ich befinde mich zu fast allen hier in der komfortablen Lage, dass ich nicht über ein Projekt berichten muss, das irgendwo in der Zukunft sich entwickelt, sondern es liegt fertig hier. Einige Voraussetzungen sind bei jeder Edition alter und auch neuer Texte notwendig, und das folgende bezieht und konzentriert sich auf mittelhochdeutsche Texte, und zwar Lyrik, ist aber sonst von allgemeiner Relevanz. Erstens. Man muss sich fragen, wie dicht und variantenreich ist die Überlieferung. Ein mehr oder minder nur in einem Codex Unicus tradiertes mittelhochdeutsches Werk, wie etwa die Lieder des Gottfried von Neifen oder des Hugo von Montfort, ist anders zu edieren als ein mehrfach überliefertes Oeuvre, wobei das numerische Maximum nach derzeitiger Kenntnis von den etwa 100 Handschriften der geistlichen Lieder des Mönchs von Salzburg markiert wird. Zweite Vorausüberlegung, in welcher Authentizität ist ein Werk überliefert? Mehrere Möglichkeiten gibt es bekanntlich hier, nämlich zum einen in späteren Handschriften, wie etwa die gesamte Lyrik des Hochmittelalters, die uns heute etwa in den Sammelhandschriften der kleinen und großen Heidelberger, der Weingart Stuttgarter sowie der Jenaer Liederhandschrift vorliegt. Oder in abgestufter authentischer Überlieferung, das heißt durch Handschriften, die entweder vom Autor direkt in Auftrag gegeben wurden, sozusagen unter dessen Augen geschrieben und möglicherweise von diesem durchgesehen oder verbessert wurden. Da möchte ich nochmal Hugo von Montfort erwähnen oder Oswald von Wolkenstein. Oder Lyrikhandschriften, die Autographen der Autoren sind. Michel Beheim etwa, Hans Volz oder später Hans Sachs. In den gleichen Zusammenhang gehört auch die Frage des Überlieferungskontextes. Handelt es sich um gattungsbezogene Sammelhandschriften wie die bereits genannten Lyrikhandschriften A, B, C und J oder um offenbare Autorsammlungen wie bei Ulrich von Lichtenstein, Reinmar von Zweter, Frauenlob oder den großen Autorblöcken in den eben genannten Sammelhandschriften, etwa Walter oder nochmals Gottfried von Neifen und Ulrich von Lichtenstein oder um Mischhandschriften verschiedener Gattungen, Beispiel die Sterzinger Miszellaneen-Handschrift oder um vereinzelte Streuüberlieferungen ganz unterschiedlicher Art. Bei Neidhardt liegt gleich mehrfaches davon vor. Keine Autographe, leider, dafür aber größere und kleinere Autorsammlungen, zählt die Handschriften jetzt nicht auf, dann die Überlieferungsblöcke zu Neidhardt in den großen Sammelhandschriften A, B, C, dann die Überlieferungen der Mischhandschrift, der Sterzinger Liederhandschrift, sowie eine nicht ganz unreichhaltige Streuüberlieferung. Und als Einmaligkeit kommt noch die Drucküberlieferung dazu, die eine zur Schwankhandlung verbundene Kette von Neidhardt-Liedern tradiert. Die Umarbeitung dieser Inhalte in den Neidhardt-Spielen mit dem Veilchenschwank im Zentrum oder in Wiggenwielers Ring gehört einer anderen Gattungsform an und ist wohl nicht mehr zu den Liedern zu rechnen. Nächste Vorüberlegung, welchem Überlieferungstyp gehört das zu edierende Textkorpus an? Hier möchte ich die wichtige Unterscheidung von Jürgen Kühndl anführen, der zum einen eine schulmäßige philologische Überlieferungssituation etwa für die Bibel oder durch die Philologen der hellenistischen Alexandria-Schule für die griechischen Klassiker der grundsätzlich offenen Überlieferung mittelalterlicher Dichtungen insgesamt gegenüberstellt, die eine schulmäßige Normierung damals nicht erfuhren, sondern erst durch die Editionen unserer altgermanistischen Urgroßväter im frühen 19. Jahrhundert und dann anschließend. Im erstgenannten Fall geht das heute bekannte Textmaterial tatsächlich auf einen Archetyp, nicht des Autors, sondern der antiken Philologie zurück. Im zweiten Fall liegen bei Mehrfachüberlieferungen zumeist differierende Texte vor, die aus ganz unterschiedlichen Gründen erklärt werden können. Autorfassungen, Aufführungsvarianten, unterschiedliche Sammelinteressen und Schreibtraditionen oder, wohl sehr viel seltener als angenommen, Fehler und schlichte Schlamperei der Schreiber. Sowie schließlich viertens, an welches Publikum richtet sich eine Edition? Welche Erwartungen, Ansprüche und auch Kenntnisse hat dieses? Und damit zusammenhängend, wie ist dies alles hinsichtlich der technischen Konzeption zu erreichen? Dabei spielt es letztlich keine Rolle, ob eine Edition gedruckt oder elektronisch zur Verfügung gestellt werden soll. Denn eine rein elektronische Edition ist trotz den Möglichkeiten des Hypertextes und der großen Speichermöglichkeiten im Grunde, so meine ich, nichts anderes als die Verlagerung des zu edierenden und dann lesbaren Textes vom Papier auf den Bildschirm. Die Konzeption der New Philology hat hier grundsätzlich, wie ich meine, keine neuen Erkenntnisse gebracht. Und eine erfolgreiche lesbare Edition nach deren Prinzipien ist zumindest im Bereich der Lyrik, deutschsprachigen Lyrik-Editionen, bisher nicht gelungen. Mit dem Parzival-Projekt haben wir, glaube ich, es eben ein Beispiel gesehen, wo das offenbar zu funktionieren scheint. Gemäß Kühnel lassen sich nun stark vereinfacht zwei Editionstypen unterscheiden. Das erste, die rezeptive Edition, welche das Ziel hat, den offenen Text möglichst nahe an die modernen Textverhältnisse heranzuführen, also einen Lesetext herzustellen. Sie folgt im idealen Fall dem Prinzip der Leithandschriftenedition, präsentiert also die Textfassung eines einzigen, zumeist handschriftlichen Überlieferungsträgers. Eine sinnvolle Ergänzung ist hier eine parallele Übersetzung und ein Kommentar. Auf einem editorisch weniger anspruchsvollen Niveau stehen zumeist zweisprachige Ausgaben, die einer bereits edierten und in dieser Hinsicht zu Recht oder zu Unrecht als irgendwie vorbildlich geltenden Textedition eine moderne Übersetzung gegenüberstellen. So etwa die zweisprachige Walter-Ausgabe von Peter Wawneski, einer der Bestseller unseres Faches, oder etwa der Erik in den Fischertaschenbüchern oder die Tristan-Ausgabe, beziehungsweise unsere deutschen Gedichte des Mittelalters in der zweisprachigen Reklamreihe. Dem stehen zweitens ganz unterschiedliche Formen der historischen Edition gegenüber. Deren Reihe beginnt mit Faksimile-Ausgaben in unterschiedlicher Technik, entweder auf Papier, auf Microfiche oder seit neuestem als Digitalisat. Letztere mit dem uns ja enorm bekannten enormen Vorteil hoher Qualität bei kleinen oder, wenn wir Glück haben, überhaupt keinen Kosten für die Benutzung. Diese Typenreihe wird fortgesetzt durch Transkriptionen, die durch entsprechende grafische Gliederung nach Versen und Strophen sowie durch Beigabe einer Interpunktion bereits sehr lesefreundlich sein können. Dann durch den Abdruck einer Leithandschrift, dem die Varianten der anderen Überlieferungsträger im sogenannten Apparat beigegeben werden. Stärkere Eingriffe der Editoren finden sich in den sogenannten kritischen Ausgaben in Ada Lachmann-Schule aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ihren Nachfolgern, deren Ziel es ist, aus der gesamten Überlieferung einen oder gar den Archetyp des Autors zu rekonstruieren. Eine Leithandschriftenedition oder auch eine kritische Edition kann dadurch im Wert gesteigert werden, dass die Überlieferungsvarianten gänzlich, teilweise oder weitgehend durch Paralleldruck dokumentiert werden, wobei die Dichte der Überlieferung hier technische Grenzen setzt. Auch bei dem größeren, etwa DIN-artigen Hochformat wird man kaum mehr als vier Fassungen nebeneinander auf zwei aufgeschlagene Seiten drucken können. Und wenn man das Ganze im Querformat macht, kriegt man vielleicht sechs Spalten, also sechs Überlieferungsträger nebeneinander. Das Extrem wird hier erreicht durch einen Editionstyp, etwa die Gerätegerichtsspiele von Linke, die allerdings bisher in der Lyrik noch nicht verwendet worden ist. Hier ist letztlich die Grenze zur Lesbarkeit eines zusammenhängenden Textes überschritten. Eine reine elektronische Edition wird wohl, so meine ich, nicht eine gedruckte in Buchform ersetzen, sondern ergänzen und begleiten. Und auch hier finde ich das Werner Parsifal-Projekt also geradezu vorbildlich. Für den Bereich der mittelhochdeutschen Lyrik kann man alle hier genannten Ausformungen einer offenen Textüberlegung finden und entsprechend vielfältig sind die editorischen Lösungsversuche. Generell lässt sich in den vergangenen Jahrzehnten eine teilweise keineswegs generelle Skepsis gegenüber der als kontaminierend geltenden textkritischen Methode feststellen, sowie entsprechend eine Hinwendung zu sehr verschieden ausgeformten Konzeptionen. Um diese Texte nach dem Prinzip der Leithandschrift zu präsentieren, auf eine Revue der entsprechenden Beispiele möchte ich hier verzichten. Wie unsere Neidhardt-Ausgabe aussieht, wissen vielleicht einige von Ihnen, ich will das nicht wiederholen. Hier liegt das ganze Stück, ich habe zwei Auswahlbände, die ich im letzten Semester für eine Lehrveranstaltung gemacht habe, herumgehen lassen. Wenn jemand genaueres wissen will, kann ich das nachher noch erklären. Im Fall der umfangreichen und sich oft stark differierenden und der oft stark differierenden Neidhardt-Überlieferung sind alle diese von mir genannten Fälle und fast alle damit verbundenen Probleme aufgetaucht. Ruth Weichselbaumer, die unter anderem zusammen mit Margarete Springet jahrelang an der Edition mitgewirkt hat, habe sie gebeten, aus ihrer Erinnerung über die Hauptprobleme, die es für sie an der Arbeit gab, kurz zu berichten. Leider ist Frau Weichselbaumer wirklich ernsthaft erkrankt. Sie ist auf einer Kur, die hoffentlich ihren schlimmen Zustand verbessert. Und sie hat mir also Notizen mitgegeben, aus denen ich kurz was referieren möchte. Sie schreibt dort, und wir werden das nahe in die Druckfassung irgendwie einbauen, die Erstellung und Bearbeitung der SNE hat sich über längere Zeit, das heißt 3 Jahrzehnte, hingezogen. Das lag einerseits daran, dass riesige Mengen an teils noch nie ausführlich gesichteten Materialien verarbeitet werden mussten, andererseits daran, dass nur mit sehr kleiner Belegschaft gearbeitet werden konnte. Wir hatten die ganze Zeit und überhaupt nur eine Stelle, die wir meistens geteilt haben. Wenn es in Bern 5 Mitarbeiter gibt, da können wir von Neid nur nachträglich erblassen. Die lange Bearbeitungszeit, die auch von Vorteil war, muss ich sagen, die ich nicht als Nachteil sehe, hat auch technische Veränderungen mit sich gebracht, was Betriebssysteme und Textverarbeitungsprogramme angeht. Unsere ersten Transkriptionen hat eine junge Studentin namens Ingrid Benedikt auf einer IBM-Kugelkopfschreibmaschine hergestellt, zu einer Zeit, als das Wort PC noch nicht erfunden war, geschweige denn der Apparat, der dahinter steht. Die verschiedenen Betriebssysteme, mit denen wir notgedrungen arbeiten mussten, so Ruth Weichselbaumer, konnten ohne Probleme erneuert und aktualisiert werden. Beim Textverarbeitungsprogramm war Beständigkeit notwendig. Verwendet wurde das amerikanische Spezialprogramm der Geisteswissenschaften namens Notabene, das auf DOS-Basis lief. Es erfüllte, so behauptet sie hier jetzt wenigstens, die Textverarbeitungsbedürfnisse des Editionsteams am besten. Besonders glücklich waren unsere Mitarbeiterinnen am Schluss, gäbe ich zu, mit dem Programm nicht mehr. Aber es konnten zum Beispiel Sonderzeichen sowie übergeschriebene Buchstaben, die es damals noch nicht zu erwerben gab, von uns neu gestaltet und dann in den elektronischen Text eingefügt werden. Ein Problem stellte allerdings damals, wie gesagt, wir haben 1976 angefangen, dass Zweispaltigkeit mit allen diesen Programmen und so auch mit dem Notabene-Programm nur sehr schwierig oder gar nicht darstellbar war, von 3- und 4-facher Parallelität ganz zu schweigen. Für die SNE war jedoch geplant, die handschriftlichen Fassungen synoptisch darzustellen, von allem Anfang an. Die beste Lösung, die wir dann verfallen sind, war es, die parallel zu sechsten Fassungen hintereinander zu bearbeiten und auszudrucken und dann parallel zu montieren. Und diese Montagen wurden dann als Bild übernommen und wir verfügten in Salzburg also über eine Bildfassung der Edition, die bis zum letzten Komma dem Buch entspricht. Da könnten wir also auch Raubdrucke damit jetzt veranstalten, wenn wir wollen. Das beschränkt natürlich die Möglichkeiten, unsere Texte nun für eine Webpräsentation zur Verfügung zu stellen. Wir können ja leicht, wenn der Verlag einverstanden ist, unsere Bildfassung ins Netz stellen. Das ist also innerhalb von wenigen Tagen geschehen. Aber wenn wir die Transkriptionen selbst dafür zur Verfügung stellen müssten wir die erst noch etwas bearbeiten. Die sind eben im Laufe der Jahrzehnte in ganz unterschiedlichen methodischen Techniken gemacht worden. Soweit die Überlegungen von Ruth Weitzelbaumer, einer Beteiligten und ursprünglich Geschädigten der Ausgabe. Ich komme jetzt gleich zu den Konsequenzen, die aufgrund der genannten Analysen und unserer Erfahrungen mit der SNE nach unserer Meinung für die künftige Edition Mittelhochdeutscher Lyrik zu ziehen sind, überspringe also weitere und eigentlich notwendige Detailerläuterungen bzw. Kommentare zu unserer Ausgabe. Ist ja wie bei einer Theateraufführung, sagte der berühmte Regisseur einer Theateraufführung, die man im Programmheft erklären muss, ist misslungen. Eine Edition, die man hinterher ständig selbst kommentieren muss, da hat man irgendwas falsch gemacht. Also, erstens, zwei Typen treten hervor. Zum einen der Typ der zweisprachigen und kommentierten rezeptiven Edition, die einen wissenschaftlich verantwortbaren Text bietet. Dies sollte am ehesten künftig in einem neu erarbeiteter Leithandschriftentext sein, wie etwa im Fall der bei Reclam erschienenen Reimar- und Walter-Edition von Schweigle oder jetzt der neuen Wolkenstein-Edition oder aber auch der Mundfort-Ausgabe von Manfred Hofmeister bei De Gruyter. Aber auch die Übernahme einer bereits existierenden Version wäre in manchen Fällen sinnvoll, etwa im Fall von Frauenlob oder Heinrich von Mügeln, wenn sich überhaupt noch künftig jemand für diese Texte interessiert. Der andere Typ wäre eine noch handhabbare und gut lesbare Form einer historischen Edition, nämlich in Form einer wie auch immer gearteten Leithandschriftenausgabe, welche die sonstige Überlieferung leicht zugänglich und verständlich präsentiert und nicht in einen asketischen Textapparat verrätselt, weil wirklich differierende und umfangreiche Mehrfachüberlieferung auch mit Hilfe von Paralleldruck. Differente Textversionen sollten möglichst nicht durch Petitdruck oder Verbannung in den Kommentar optisch abgewehrt werden. Ziel sollte es sein, das tatsächlich Überlieferte in einer gut benutzbaren Form gleichberechtigt zu präsentieren. Zweitens, Lesehilfen müssen bei einer rezeptiven Edition mitgeliefert werden, und zwar in Form von vorsichtigen grafischen Normalisierungen und einer sinnvollen interpretierenden Interpunktion. Bei der historischen Edition ist beides in vielen Fällen gleichfalls sinnvoll. Eine genaue Beschreibung der jeweiligen Vorgangsweise ist in allen Fällen notwendig. Drittens, unabdingbar für die mittelhochdeutsche Sangverslyrik ist die Beigabe von eventuell überlieferten Melodien. Und dies zu den Texten und nicht als Anhang, was wiederum optisch den Eindruck einer Zweitrangigkeit suggeriert. Eine wünschenswerte Ergänzung, und jetzt werde ich also ganz progressiv, wäre eine Einspielung der Texte und Melodien oder zumindest eine Auswahl, die veranschaulicht, wie das, was in der Edition präsentiert wird, klingen könnte. Der immer wieder gebrachte Hinweis darauf, dass es sich hierbei stets um bloße Versuche oder bestenfalls Annäherungsversuche handeln könnte, ohne wissenschaftlichen Anspruch, ist meiner Meinung nach nicht wirklich durchschlagend. Bereits im Mittelalter werden die einzelnen Aufführungen, soweit wir wissen, unterschiedlich gewesen sein. Und zur Erreichung einer adäquaten Rezeptionssituation sollte, ja muss eine wie auch immer geartete Vermittlung über das Ohr die Lektüre ergänzen. Auch hier möchte ich ein probliches Beispiel nennen, nämlich die Mundfortausgabe von von Manfred Hofmeister, wo es ja eine Gesamteinspielung von Eberhard Kummer, der gerade am Telefon da anrief, gibt, wo sämtliche Noten über diese Texte eingespielt sind. So stelle ich mir das künftig vor. Viertens, jede Ausgabe, und damit komme ich, wie ich zugebe, zu einem heiklen Punkt, sollte auf einem vertretbaren Verhältnis, von Aufwand, Bedeutung und Ergebnis stehen. Hier spielt die Qualität und Wichtigkeit eines Werkes eine Rolle, obwohl ich natürlich weiß, dass jeder und jede von uns meint, dass sein oder ihr Editionswerk besonders wichtig sei. Klar. Solche Überlegungen sind wir aber dennoch der Öffentlichkeit schuldig, die ja fast immer unsere editorische Arbeit in irgendeiner Weise fördert und bezahlt. Jetzt bin ich auch noch so frech und nenne Beispiele. Bartel Regenbogen etwa lohnt nicht denselben Mittelaufwand, wie ich meine, wie etwa Walter von der Vogelweide oder auch der Mönch von Salzburg. Oder Strickers Daniel und selbst der Vocabularius ex quo vielleicht nicht denjenigen von Wolframs Parzival. Ich warte jetzt auf die Protestbriefe. Fünftens, jeder Editionsfall ist ein besonderer Fall. Es gibt im Detail keine Regeln, die jedes Mal unbedingt zutreffen und erfüllt sein müssen. Fast immer sind irgendwelche Kompromisse notwendig, die allerdings ihre Grenzen haben. Es ist beispielsweise nicht möglich, bei einem größeren Övre wie unserem Neidhardt einerseits die gesamte Überlieferung in einer Edition zu dokumentieren und gleichzeitig der Forderung zu genügen, eine für den akademischen Unterricht oder den sogenannten interessierten Laien preisgünstige Edition herzustellen. Im Fall Neidhardt sind etwa die Zielsetzungen der Neidhardt-Auswahl nach Handschrift R in der Altdeutschen Textbibliothek, die viele Texte, mehr als die Hälfte, gar nicht enthalten, in Umfang und Preis nicht mit unserer auf Vollständigkeit zielenden dreibändigen SME im Lexikonformat und zu einem normalen Ladenverkaufspreis von etwa 350 Euro einfach nicht zu verbinden. Da gibt es keine Kompromisse. Ein möglicher Ausweg, und den werden wir auch gehen, ist, eine erschwingliche Ausgabe, eine Auswahlausgabe in diesem Fall herzustellen mit Übersetzung und Kommentar und ohne die Darbietung der Überlieferungsvarianten dadurch einzuschränken. Sechstens und letzter Punkt, unsere SNE ist sicherlich nicht perfekt. Sowohl wir haben einige Fehler gemacht und andere werden das sicher noch tun. Einige Fehler entdeckt und sicher werden das andere noch tun. Sie hat aber das verwirklicht, was nach unserer Einschätzung bei einer so umfangreichen und komplizierten Überlieferung hinsichtlich Vollständigkeit und Benutzbarkeit noch möglich ist. Entstanden ist notwendigerweise eine Bibliotheksedition, die sich nur ausgesprochene Spezialisten oder Fans kaufen werden. Sicherlich nicht aber Studierende. Dass eine solche Konzeption, in diesem Fall eben auch eine studentische Ausgabe herzustellen, möglich gewesen wäre, ist reine Utopie. Auch hier muss man eben mit Kompromissen arbeiten. Und einen solchen Kompromiss habe ich Ihnen da jetzt herumgehen lassen. Nämlich im vergangenen Semester habe ich ein Neidhardt-Seminar gemacht und habe dafür eine eigene Auswahl zusammengestellt. Und wir denken, die enthält nur 25 von 150 Liedern, also ungemein wenig. Allerdings der Verlag De Gruyter denkt zusammen mit uns an etwas Vergleichbares in Form einer Studienausgabe. Kommen wir zum Schluss. Wir meinen, dass unsere Vorgangsweise auch auf lyrische Textkorpora mit vergleichbarem Umfang und vergleichbarer Überlieferungslage anzuwenden ist. Im Fall von Walters Lindenlied unter der Linde wäre dies sicherlich unnötig, da die Überlieferungen in den Handschriften B und C zwar nicht völlig, aber weitgehend identisch sind. Insbesondere, das ist ganz wichtig, im Bestand und der Reihenfolge der Strophen. Anders steht es im Fall des prominenten Reichstons, und ich habe Ihnen das hier verteilt als Beispiel, wie das aussehen könnte, wenn man die drei handschriftlichen Überlieferungen des Reichstons nach im Prinzip unserer Neidhardt-Ausgabe präsentiert. Das hat Margarete Springet und mit mir zusammen vor einigen Jahren versucht und das habe ich Ihnen als Kopie beigelegt. Ich möchte damit auf gar keinen Fall propagieren, dass die Neubearbeitung der Walter-Edition in dieser Weise durchgeführt werden soll. Diese Walter-Edition, die Thomas Bein vorbereitet, hat völlig andere Absichten, ist auf diese Weise nicht zu machen. Als wir zum ersten Mal mit einem solchen Plan an die Öffentlichkeit traten, haben wir noch behauptet, es müsste doch möglich sein, in kürzerer Zeit aufgrund der vollständigen Handschriftenabbildungen in dem Literae Band 7 die überlieferten Texte zu transkribieren und parallel zu stellen, also nicht zu edieren, sondern parallel in Transkription zu dokumentieren, sozusagen als Ergänzung zu der großen wissenschaftlichen Ausgabe. Ich werde dazu nicht mehr kommen, vielleicht meine Nachfolger. Und mit diesem Ausblick.